Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute dabei ist Meron Mendel. Dich stelle ich gleich nochmal vor, aber erstmal auch herzlich willkommen zurück, Silly. Du wirst nämlich heute in dieser Podcast-Folge Albert vertreten. Und ich freue mich total, dass auch wir mal die Chance haben, einen Podcast zusammen zu machen.
Ich freue mich auch sehr.
Also, Meron, du bist Pädagoge, Historiker und Publizist und leitest als Direktor die Bildungsstätte Anne Frank. Du bist auch Professor für transnationale soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences und lebst seit ungefähr 20 Jahren in Deutschland, wenn das richtig ist, oder? Oder schon?
25
sogar. Jahren schon, okay. Und bist aber in einem Kibbutz aufgewachsen. Kannst du uns einmal beschreiben, wie das Zusammenleben in so einem Kibbutz aussieht und was dich dort geprägt hat, dein Aufwachsen?
Ja, gerne. Also erstmal schön bei euch zu sein. Ich freue mich sehr. Ich höre immer wieder den Podcast und nett dabei zu sein. Ja, Kibbutz kann man sich so vorstellen, so ein Kommunismus im Mikro oder eine Kommune. Ich bin auch, um das ganz wichtig zu betonen, in ganz andere Zeiten aufgewachsen. Also ich bin 76 geboren, also meine Aufwachsen war so in den 80er Jahren. Heute ist Kibbutz ganz anders, ist viel mehr kapitalistisch geworden, gibt es auch Besitz und so weiter. Aber in den alten Zeiten, als ich da noch Jugendlicher war oder Kind, hatten wir so gut wie gar keinen Privatbesitz. Es beginnt sogar mit den eigenen Klamotten, mit Unterhosen, mit Unterhemd. Das alles gehörte dem Kibbutz, also dem Kollektiv. Beginn eines Jahreszeit, also Winter oder Sommer, in Israel gibt es nur zwei, geht man zu dem kollektiven Lager und bekommt drei Hemden, zwei Hosen, fünf Unterhosen und am Ende dieses Jahreszeit gibt es zurück und bekommt was passend. Auch dann, so wann aufwächst. Wir sind nicht bei unseren Eltern. Wir haben nicht bei unseren Eltern geschlafen, sondern mit Gleichaltrigen. Also kann man sich vorstellen, dass die de facto Geschwister, waren nicht die biologischen Geschwister, sondern die Gleichaltrigen in Kibbutz. Wir sind zusammen, wir haben zusammen geschlafen, wir haben zusammen gegessen. Wir haben natürlich auch Zeit mit unseren Eltern, das war aber sehr begrenzt. Um 16 Uhr durfte man zu den Eltern gehen und um 19 Uhr ist man zurück zu dem kollektiven Kinderhaus. Ich weiß aus heutiger Perspektive, das klingt alles ziemlich schrecklich. Ich weiß, aber damals, wir haben das gar nicht als was Schlimmes empfunden. Also es war auch sehr viel Schönes, es war sehr viel Kollektives, sehr viel, das man gemeinsam gemacht hat. Wir waren sehr viel in der Natur. Also mein Kibbutz war auch Mitte der Wüste. Also wir waren auch sehr viel dann in der Wüste, versuchten, haben wir unser Hobby, Schlangen zu fangen oder Skorpionen. Ja, es war viel Freiheit und wir waren irgendwie 10 Monate im Jahr, sind einfach ohne Schuhe gelaufen, also solche Sachen. Also es war auf jeden Fall, war viele, viele schöne Sachen drin.
Und wenn diese Struktur das Aufwachsen so geprägt hat, und du meintest ja auch gerade, das war eher eine sozialistische Struktur, war das dann auch so eine politische Ausrichtung innerhalb des Kibbutz, dass die Leute eher links waren, oder wie kann man sich das dann vorstellen? Wie passt das dann auch mit so dem Religiösen dahinter so zusammen? Hat das auch eine große Rolle gespielt?
Das hat natürlich viel mit der Frage zu tun, was überhaupt links ist. Aber sagen wir so, also was die religiöse Ausrichtung angeht, also wir waren, aber da sind alle im Kibbutz bis heute säkular, also streng nicht religiös. Was nicht bedeutet, dass sie nicht jüdisch sind. Also die jüdischen Feiertage haben hatten eine sehr große Rolle. Man hat das einfach kulturell gefeiert. Das war immer eine Versammlung, der ganze Kibbutz und alle saßen am Tisch und die Kinder haben getanzt und gesungen und es wurde geschauspielt und alles war so irgendwie drumherum. Das war immer sehr, sehr zentral im kulturellen Leben des Kibbutz, also die jüdischen Feiertage, aber nicht aus religiöser Perspektive. Es gab keine Synagoge zum Beispiel. Dann links sein aus sozusagen wirtschaftlicher Perspektive auf jeden Fall. Also ich habe das schon vorher so angedeutet. Es gab keine Gehälter. Ist egal, ob jemand ganz, ganz oben in der Hierarchie war, zum Beispiel der Leiter des Fabrikes oder der Felder oder jemand als ganz da unten waren, am Ende des Tages, sie haben genau auf der Cent oder Shekel in Israel genau das Gleiche bekommen. Und das letztendlich war es auch ganz, ganz wenig, weil es gab keine Ausgaben. Also alles, was man brauchte, hat man vom Kibbutz bekommen. Und dann irgendwie, es konnte man eigentlich mit der umgerechnet 5 Euro in der Woche super aufkommen, weil wofür mussten das ausgeben? Und es gab auch nicht die Möglichkeit, irgendwie das auszugeben. Also wirtschaftlich auf jeden Fall links. Und dann kommen wir zu einem speziellen Fall in Israel, nämlich der Israel-Palästina-Konflikt. Was in Israel links bedeutet, eher so auf der friedliche Lager zu sein. Recht ist ja heute ganz klar so Netanyahu-Lager. Und damals war es auch so, dass tatsächlich so die überwiegende Mehrheit den Menschen in Kibbutz den Friedensbewegung angeschlossen haben, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass sie tatsächlich aktiv waren. Also das war sehr fast bei allen sehr passiv, man war in der Wüste und irgendwie gut vor der Wahl ist man dann mal in die Stadt gefahren, um vor die linke Parteien zu werben, aber dann hat man danach nochmal 4 Jahre wollen und nichts gemacht hat. Also so, ich würde sagen, eine passive linke Haltung.
Weißt du, wodurch du politisiert wurdest, was dich, wie du als Jugendlicher gedacht hast und wie du jetzt vielleicht zu deinem Gedankengut jetzt gekommen, oder nicht Gedankengut, sondern wie du jetzt
stehst. Ja, Gedankengut. Das ist oft also schlecht, negativ kommentiert, ja, aber Gedankengut ist an sich erstmal nicht negativ. Ja, also es gibt sozusagen unbewusste Prägungen, also wie beispielsweise diese sozialistische, dass man eigentlich von Anfang an so aufgewachsen ist, wo Besitz oder Gegenstände keinen großen Stellenwert haben. Ich denke, ich behaupte, ich habe das bis heute. Meine Frau würde das vermutlich bestätigen. Sie lacht mich immer aus in dieser Hinsicht. Und das ist überhaupt kein Problem, so Sachen, wenn wir so ausmisten. Ich bin derjenige, der kann alles, kannst du in den Müll. Ich alles raus. Ich habe so überhaupt keine sentimentelle Verhältnis zu Gegenständen. Ja. Zu Menschen schon, aber nicht zu Gegenständen. Und das wird, ich denke, immer bleiben. Also das ist diese unbewusste Prägung. Und dann gibt es die, so, was du angedeutet hast, so Politisierung, das bewusst sich vor etwas aktiv zu machen. Und das ist tatsächlich nicht im Kibbutz passiert. Ich bin so mit in der 7. Klasse dann zum ersten Mal aus dieses Kibbutz-Universum zu einer weiterführenden Schule, so in Israel, wo auch wie wir sie nannten, Stadtkinder waren. Für uns was ganz, ganz Exotisches. Und da habe ich sehr schnell Freunde gefunden, die aus auch sozusagen aus linke Häuser kamen, aber eine ganz andere Haltung haben. Also die waren viel aktivistischer und da haben wir haben unglaublich viel gelesen. Zu Geschichte des Staates Israel, zu der Vertreibung der Palästinenser, also der Nakba. Auch viele Biografien gelesen und das hat mich bis heute sehr, sehr stark geprägt. Aber das war auch sehr interessanterweise sehr intellektuell und theoretisch. Und dann, es musste in der 11. Klasse sein, dass wir zum ersten Mal eine organisierte Begegnung mit palästinensischen Jugendlichen hatten, so eine Woche in einem Friedensdorf. Dann sind wir aus unserer Schule gekommen, nicht alle, aber so eine Gruppe, gerade diejenigen, die sehr da engagiert und aktivistisch waren, und von der palästinensischen Schule. Und das war so eine sehr prägende Erfahrung für mich, nicht unbedingt in positiven Sinne, weil wir kamen so mit einer Selbsthaltung, wir sind der Linke, wir sind der Aufgeschlossene, wir sind in der Friedensbewegung. Eigentlich, wir haben überhaupt keinen Dissens mit euch. Und wir haben eine, also es, ich kann es noch erinnern, dass von der Palästinenser, es war große Unmut und große, ja, Verärgerung. Also da, warum denkt ihr, dass ihr so gut seid? Ja, warum sollen wir mit euch beispielsweise Hebräisch reden? Also warum spricht ihr kein Arabisch? Das war das erste Mal meines Lebens, dass ich mich mit dieser Frage auseinandergesetzt habe. Also, ja, stimmt. Also das irgendwie, allein in der Sprache habe ich hier so eine gewisse Privileg, die mir total selbstverständlich ist. Ja, aber das Gute war, dass diese anfängliche Irritation und sehr, sehr konfrontative Begegnung dazu geführt hat, dass wir das nicht so abgewiesen haben, sondern es gab noch viele andere danach. Wir sind sehr viel dann auf Demonstrationen gegangen, auch mit Palästinensern. Schon damals, es gab noch keine Zaun, aber auf die Grenze zwischen den palästinensischen Gebieten und Israel. Und das, da hat man wirklich die erste, ja, Bekanntschaft, ich würde sagen so Freundschaften auch mit Palästinensern geschlossen. Und das hat mich sehr, sehr geprägt, also bis heute.
Und in Israel müssen ja auch alle zum Militärdienst gehen, also du ja auch. In deinem Buch beschreibst du auch, dass immer von einer sogenannten humanitären Besatzung gesprochen wurde. Was kann man sich darunter vorstellen und ja, wie hast du das erlebt?
Vielleicht noch vorher zum Thema Militär. Also das war wie jeder israelisches Kind, der nicht ultraorthodox ist, die ultraorthodox sind befreit, war mir sehr früh klar, dass wenn ich 18 bin, dann gehe ich zur Armee. Das hat mich natürlich sehr, sehr beschäftigt. Aber also konnte man denken, so Linksfriedensbewegung und so weiter, dass ich dann irgendwie auf Kriegsverweigerung dann überlegt habe oder sowas. Überhaupt nicht. Aus zwei Gründen. Also einmal, dass es ist doch auch bei israelischer Linke ist dieses Gefühl irgendwie oder diese Ahnung, dass man muss den Staat, auch wenn man mit der Politik nicht einverstanden ist, ohne Armee wird dieser Staat nicht überleben. Und das ist irgendwie so ein Konsens, hat auch seine Gründe. Und zweitens, und das war die Besonderheit meiner Jugendzeit. Ich bin in der fröhlichen 90er Jahren politisiert. Das war sehr hoffnungsvolle Zeiten. Also das 1993 ist nach vielen Jahren von rechter und rechtskonservativer Regierung eine linke Ministerpräsident gewählt, Yitzhak Rabin, mit dem klaren Versprechen, ich bringe den Frieden. Und es blieb nicht nur so als ein leeres Versprechen, weil zwei Jahre später ein Befreiungsschlag, dieser Erzfeind, damals wirklich der allerschlimmste Feind, die war sowas, Yasser Arafat, der palästinensische Anführer, der damals in Tunesien war, der Anführer von Terrororganisationen und wurde immer mit Hitler verglichen und plötzlich holt der Rabin dann diesen Erzfeind aus Tunesien, bringt ihn nach Ramallah, also in Westbank, und macht mit ihm einen Friedensvertrag. Das sind diese Osloer Friedensvertrag. Und das war 91 wurde Yitzhak Rabin gewählt, 93 war das Osloer Friedensabkommen. Und wir hatten, also wir, meine Freunde und ich und viele, viele in unserer Generation, hatten das Gefühl, die Welt geht in eine klare Richtung, und zwar positiv. Und das ist ein bisschen anders als das Lebensgefühl oder der Zeitgeist heute. Ja. Also diese klare Sicherung, es gibt eine unvermeidliche Weg, wo die Geschichte geht, und die geht in das Positive. Nicht nur in Israel und Palästina, also weltweit war damals einfach die Zeit, kurz davor ist die Sowjetunion auseinandergegangen, der eiserne Vorhang ist gerissen. Der Philosoph Francis Fukuyama hat davon gesprochen, das ist Ende der Geschichte. Das wird so bald, alle werden liberale Demokratie sein, von Europa, Amerika bis Afrika und Asien. Und in diesem Bewusstsein sind wir aufgewachsen. Und wir haben das vor unseren Augen gesehen, wie das passiert. Und es gab natürlich die Reaktionäre, die Rechte, die Extremisten, die war schon damals die Hamas, es gab schon damals die Siedler. Aber es waren ganz andere Machtverhältnisse, weil wir haben von oben nach unten auf diese dumme Siedler geschaut und dachten, diese Neandertaler, diese Leute aus dem Mittelalter, sie haben nicht kapiert, wie diese, wo die Welt geht. Das Globalisierung und Frieden und Demokratie und Liberalismus, das ist natürlich die unvermeidliche Zukunft. Und in diesem Bewusstsein, die letzten Jahre, bevor ich zur Armee gegangen ist, das war mein Bewusstseinszustand. Ich dachte, ja, wahrscheinlich so schnell wird es nicht passiert. Ich werde am 15. November 95 war irgendwie mal klar, das ist mein Einberufungstermin. Und vielleicht bis dahin, es sind noch nicht endgültig mit der Frieden. Aber gut, ich konnte mir auch sagen, ja, aber ich bin doch die letzte Generation, der so in die Armee geht, in so eine kriegische Zustände. Und man muss diese Arbeit machen. Die Nächste, die kommen vielleicht 2-3 Jahre später, die werden in so Armee gehen. Ich hatte nicht die Illusion, die Armee wird ganz verschwinden, aber sie werden in so Armee gehen wie in der Schweiz. Und warum sage ich 15. November 95? Weil am 4. November 95 ist etwas passiert, die Geschichte Israel, die Geschichte des Nahen Osten grundlegend verändert hat. Es war eine riesengroße Friedensdemonstration inmitten von Tel Aviv. Ich war auch dabei natürlich. Ich habe selten eine Demonstration verpasst. Und als wir auf dem Weg nach Hause waren im Bus, kam die Nachricht. Es gab Schießereien dann, von dem Ministerpräsident Rabin. Man weiß noch nicht, wie ist das. Was ist passiert? Er ist getroffen. Und als wir nach Hause kamen, kam die Nachricht, er wurde erschossen, er ist tot. Und das ist nicht nur für mich, sondern für die ganze Generation so ein Moment, wo die Welt auf den Kopf gestellt wurde. Also es hat alles zusammengebrochen ist. Dann kann man sich fragen, okay, eine Person. Aber das war eine Person, die unglaublich viel symbolisiert hat. Und wenn Yitzhak Rabin so eine jüdische Rechtsextremist ermordet wurde, dann wer wird jetzt die Arbeit machen? Wer kann das machen? Und das leider ist so, die Geschichte hat gezeigt, dass die Friedenslage hat sich nicht erholt, bis heute nicht erholt aus diesem Trauma. Und jetzt komme ich zu deiner eigentlichen Frage, dann ja, 10 Tage später muss ich Uniform anziehen und werde ich dann einberufen in die Armee. Und damals gab es zwei Aufgaben für die israelischen Soldaten. Das ist nicht so grundsätzlich anders als heute. Die eine ist Libanon, also was heute wir hören von dem Konflikt mit der Hisbollah und in Südlibanon, das war damals auch so, wobei sozusagen eine permanente Besatzung der südliche Teil von Libanon wegen der Hisbollah. Und eine zweite Aufgabe war die Besatzung im Westjordanland. In Gaza zu dieser Zeit nicht mehr, weil das war nach dem Oslauer Abkommen, wo die Gaza dann den Palästinensern überlassen wurde. Und ich war noch nie, das würde jemand vielleicht der eine oder andere auch wundern, ich war noch nie in Westjordanland davor. Und obwohl Westjordanland irgendwie vielleicht so 60, 70 Kilometer entfernt ist, von wo ich aufgewachsen bin, aber niemals, war nicht nie in meinem Leben in einer jüdischen Siedlung. Und dann natürlich war ich mit Leib und Seele gegen die Besatzung und für die Zwei-Staaten-Lösung und so weiter. Aber man stellt sich nicht vor, was das bedeutet, Besatzung im Alltag, bis man nicht mal in dieser Situation ist. Und dann bin ich dann als junger Soldat, dann direkt nach der Ausbildung sind wir nach, oder wurden wir nach Hebron geschickt. Hebron ist, ja, bis heute würde ich schon sagen, das schlimmste Ort in Westjordanland. Schlimmste Ort nicht, weil die Stadt Hebron schlimm ist, sondern die Besatzungssituation besonders schlimm ist. Da ist ein Staat mit, ich denke, 270.000 palästinensischen Einwohnern. Und direkt in der Mitte dieses Staates, verteilt über mehrere Häuser, wohnen extremistische jüdische Siedler. Und das ist also so ungefähr, ich denke, damals war es vielleicht 300, heute vielleicht 500, 600. Und wir wurden dahin geschickt mit der Anweisung, ja, man muss dann die Sicherheit dieser Menschen dann schützen, also dass sie nicht von Terroristen ermordet werden. So als 18-Jähriger habe ich das auch so mir vorgestellt. Und dann komme ich dann vor Ort und die alltägliche Situation, die ich immer begegne, war nicht, dass jemand die Siedler angegriffen hat, sondern dass die Siedler und deren Kinder die palästinensische Nachbar angreifen. So ein beliebter Sport, in Anführungszeichen, der junge Siedler war, da auf der Dächer von deren Häuser zu stehen und warten, dass ein Palästinenser darunter dann auf der Straße läuft und auf seinen Kopf einen Urinbeutel runterzuschmeißen. Und dann haben sie sich tot gelacht und so. Und natürlich das Erste, was ich mache, ich halte diese Jugendliche fest und denke, ich bringe sie jetzt zu den Eltern, damit sie dann ein bescheuern. Und passiert, was ich auch, ich meine, das ist sehr naiv, aber ich war damals schon ein Stück naiv. Bringe ich zu den Eltern und ich erwarte, die Eltern werden jetzt sie mindestens mir gegenüber beschimpfen. Und dann sagen die Eltern vor meine Augen zu deinem Kind, sie hat super gemacht, mach weiter. Und ich dachte, was für eine Welt ist das? Bin ich so gelandet. Und vielleicht das Letzte, mit der heutigen Situation zu verbinden. Es gab damals in dieser Siedlung eine ganz schlimme junger Mann, genau in meinem Alter, 1976 geboren. Er sollte eigentlich genau wie ich mit 18 da in die Armee einberufen, aber die Armee hat ihn ausgemustert, weil er schon berühmt als Rechtsextremist war. Und er ist jeden Tag mit seinen Freunden, wir hatten so eine Gruppe, 3, 4, 5 Freunde, ungefähr gleiche Alter oder ein bisschen jünger, durch die, das heißt Kasper, also den Markt von Hebron gegangen, einfach so Leute geschlagen, provoziert, Gemüseständer dann demoliert, immer Probleme gemacht. Und ich habe ihn, mindestens zweimal kann ich erinnern, habe ihn festgenommen und dann in den Nachbarstaat Kiryat Arba zu der Polizei gebracht, auch in Klammern nur, damit später wurde mir klar, 2, 3 Stunden später von Hintertür wieder freigelassen wird. Und dieser Mann heißt Itamar Ben-Gvir. Diejenigen, die heutige israelische Politik verfolgen, wissen, das ist der heutzutage ein von den einflussreichsten israelischen Politiker. Er ist der Minister für, so seinen Titel, für nationale Sicherheit, darunter so die ganze israelische Polizei ist unter seinem Obhut. Und für mich ist dann ein Sinnbild, was in Israel in dieser Zeit, in diese 30 Jahre passiert von jemandem. Weil dieser Itamar Ben-Gvir hat sich ideologisch nicht verändert, vielleicht ein bisschen seine Formulierungen ein bisschen verfeinert, aber politisch ist genauso geblieben, wo es ist, dass er von jemandem, der nicht mal in die Armee gehen darf, zu der oberste Kommandeur der israelischen Polizei geworden. Das zeigt, dass wie die israelische Politik, die israelische Gesellschaft in diese 30 Jahre nach rechts geruckt ist.
Am 7. Oktober 23 hat sich die Welt verändert, die Hamas haben Israel angegriffen. Weißt du noch, wie du den Tag erlebt hast und was deine ersten Gedanken waren?
Also ich war mit dem mit unserem jetzt inzwischen älteren Sohn auf Spielplatz, das war ein Samstag, und dann ruft mich meine Frau, aber nur, und sagt, hast du schon geguckt? Und damals gab es noch Twitter, denke ich, also aber in sozialen Medien. Es ging ganz schlimme Videos. Und der erste Gedanke war, ja, noch eine Runde zwischen Gaza und Israel. Man kannte das schon. Aber dann habe ich trotzdem so ein bisschen geguckt, und es war mir sofort klar, also, dass man diese Fotos von, also richtig die Leichen und die jungen Menschen, die aus der Supernova-Festival um ihr Leben rennen und so weiter. Nein, das ist was ganz anderes. Bin sofort zurück nach Hause, und das Erste, was ich gemacht habe, das war einfach so einen Papierblock zu nehmen und alle den Namen von alle Freunde, die ich weiß, die direkt an der Grenze zu Gaza wohnen. Und zwar eine lange Liste, aus dem Grund, weil wirklich mein Kibbutz ist 30 Kilometer von Gazastreifen, von der Grenze zu Gazastreifen. Und ich war zur Schule mit vielen, die da bis 7. Oktober lebten. Ich war in Basketballmannschaft mit den Leuten aus der Region. Und viele Kontakte sind so über den Jahren so ein bisschen auseinandergegangen, aber das waren die meine Kindheitsfreunde, die da ermordet wurden oder überfallen wurden. Und da versuche ich, die Leute zu erreichen. Einige habe ich erreicht, einige nicht. Und irgendwann ist es bei uns auch eine Tradition, dass wir dann Samstagabend zu meinen Schwiegereltern gehen. Dann sind wir doch gegangen, das konnte man nicht Besseres tun. Aber trotzdem sehr, sehr, wir waren alle auch sehr, sehr gefasst, in fast einem Schockzustand. Und es waren schon einige auch unerfreuliche Nachrichten, die kamen. Und ich kann es nicht vergessen, wir sind da bei meinen Schwiegereltern, da läuft immer, egal zu welcher Uhrzeit kommt, das läuft immer die pakistanische Fernsehen. Meine Schwiegereltern sind aus Pakistan gekommen, geflüchtet. Und es ist immer so, das Fernsehen läuft einfach nebenbei, egal was man macht, immer auf so Mute. Aber ich sehe so was ganz Außergewöhnliches, so der Kommentator, also einfach durch die Gestos, seine Gäste, völlig außer sich und gestikuliert und die Hände hoch und drunter. Und dann sage ich, meine Frau, kannst du das laut machen und erzählst, was sagt er? Und sie sagt, ja, er gratuliert die Geschwister in Palästina, die endlich die Zionisten besiegt haben und es bald kein Israel mehr gibt. Und also völlig. Und das war also für mich so ein Moment, wo es so voll diese Climax war zwischen der eigenen Gefühlslage, diese Trauer, diese Sorge und zu sehen, es gibt viele, die vor dir, das ist ein Tag der Freude und der Glück. Und tatsächlich, also die Nacht konnte zwischen Samstag und Sonntag, war ich die ganze Nacht wach. So um 2 Uhr rief mich mein bester Freund an. Seine Schwester wurde mit ihrem Mann zu Hause ermordet. Ich kannte die Schwester sehr, sehr gut und auch ihr Mann. Ja, und so kamen in den Tagen danach auch noch weitere, ja, solche Hiobsbotschaften. Auch die Enkelin des besten Freundes meines Vaters, so ein Familienfreund, wurde dann nach Gaza verschleppt. Das war auch eine Zeit, sie waren ja gut ein Jahr dann in Gefangenschaft der Hamas. Und der Tag, als sie befreit wurde, das war für uns wirklich ein großartiger Tag. Also, ja, das waren so die Gefühle dieses Tages.
Hat sich deine Art zu leben in Deutschland seitdem verändert?
meine Art zu leben, vielleicht nicht so grundsätzlich, nein, das würde ich nicht sagen, aber was wir seitdem, also ich sage wir auch so mit meiner Frau und auch oft mit den Kindern, das hat auch dazu geführt, dass wir, das war vielleicht so meine, unsere Art, das zu verarbeiten, dass wir durch die ganze Bundesrepublik gefahren oder immer noch fahren und uns mit sehr, sehr vielen Menschen treffen und auch über diesen Themen, aber auch über andere Themen reden, gerade wo es unbequem ist, wo man Gegenwind bekommt, egal aus welcher Richtung, wir sind sozusagen in der glücklichen Lage, dann man Gegenwind aus unterschiedlichen Richtungen bekommt. Ja, das, wir sagen so manchmal halb ernst, halb sarkastisch, das ist unser neues Hobby, dahin zu gehen und mit Leuten darüber zu sprechen, zu diskutieren und stückweise dann diese unsichtbare Grenzen zu versuchen zu überwinden, mit wem rede ich nicht, und wir sagen, wir reden mit allen, die bereit sind, mit uns zu reden.
Du hast im März 23 das Buch geschrieben über Israel reden, was wir hier auf dem Tisch liegen haben. Dann im Oktober wurde es relevanter denn je. Wie redet man denn richtig über Israel, wenn du mit deiner Frau durch Deutschland ziehst?
Also die These, die mein Buch, also dem Buch sehr stark macht, ist, dass die Diskussion über Palästina, über Israel in Deutschland sehr stark selbstbezogen ist. Also kann man sagen, so ein Selbstgespräch. Es basiert wenig über, oder hat eine kein direktes Verhältnis zu dem, was tatsächlich da passiert, und bedient vielmehr sozusagen Identitätskonstruktionen oder kollektive Identitätskonstruktionen hier. Also ist eher die Frage, wer bin ich oder wer sind wir, ist die Frage, und weniger die Situation, was ist richtig für die Menschen vor Ort. Und ich muss sagen, ohne jetzt auf der Schulter zu klopfen, dass diese These hat sich nach dem 7. Oktober sehr stark bestätigt. Also wir sehen, dass eigentlich die Leute waren schon, am 7. Oktober haben sie schon ein Lager gefunden. Auch wiederum, das hat weniger mit den Ereignissen vor Ort zu tun, sondern mit eigenen, weil ich bin jemand, der aus dem Holocaust das und das gelernt habe oder vom Kolonialismus das und das gelernt habe. Und dann haben viele Leute durch diese Brille überhaupt immer die Nachrichten aus der Region konsumiert oder überhaupt zugelassen, was sie wahrgenommen haben, was ihnen nicht gepasst hat, wurde als Fake News sofort etikettiert, also die ganze Gewichtung. Wir sehen, dass ich höre dann eigentlich jeden Tag von unterschiedlicher Richtung, man kann den Öffentlich-Rechtlichen oder den Leitmedien nicht glauben. Das sagen beide Lager, wenn man so will. Nur interessanterweise sagen genau der das Gegenteil. Also wenn man pro-palästinensische Leute fragt, die sagen, kann man nicht glauben, weil es alles nur israelische Staatsräson, nur israelische Staatspropaganda. Wenn man in Pro-Israel-Lager fragt, dann hört man genau das Gegenteil. Das ist alles nur Antisemitismus oder israelbezogener Antisemitismus. So im Grunde genommen, wir haben, sage ich, wir oder viele Leute haben so im Kopf schon die Antwort. Es gibt eine Seite, der absolut böse ist, die andere Seite ist absolut ein unschuldiger Lahm. Wir können auch diskutieren, was ist diese eine Seite und die andere Seite, aber pauschal Palästinenser oder Israelis. Und dann wird jede Information nach diese Filter bearbeitet. Und du hast gefragt, also was ist das Richtige? Ich meine, die schlechte Nachricht ist, dass man muss Zeit investieren und sich dann noch die Mühe machen, über diese plakative Aussage, die Israelis oder die Palästinenser dann mehr Informationen bekommen. Also welche Israelis, welche Palästinenser? Ich bin immer ich sage jetzt fasziniert, aber es ist eigentlich keine Faszination, es ist erstmal mehr eine Enttäuschung zu sehen, wenn ich beispielsweise in viele jüdische Communities unterwegs bin und sehe dann so eine, ja, würde ich sagen, fast Begeisterung zu der Regierung Netanyahu, zu der Person und seinem Minister. Und wenn ich sage, ja, wisst ihr, also deren Positionen, also wären sie in Deutschland, die wären ganz gut in der völkischen Flügel von der AfD. Also würdet ihr auch für die AfD hier so, dass das gut finden, dann wird es auch ein bisschen, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und wenn ich also auch in vielen muslimischen Kontexten, wo sie auch sehr oft sind, aber auch beispielsweise in Pro-Palästina-Encampments an Universitäten, wenn wir uns immer wieder auf Leute, die sich als links verstehen, die ohne Wenn und Aber im besten Fall ein Verständnis, ich sage nicht Begeisterung von der Hamas haben. Und wenn ich versuche, dann mit denen über die Ideologie der Hamas zu sprechen, die alles anders als linksprogressiv ist, sondern vielmehr islamistisch, frauenhassende, homofeindlich und so weiter und so fort, ist unantisemitisch natürlich, dann schalten sie auch ab. Also eigentlich, man interessiert sich nicht, was sind die reale Ideologien oder die reale Menschen dort sind, sondern man bildet sich ein, was mir passt, dass sie sind. Und wenn man sich dann auseinandergesetzt hat und weiß, dass in beide Gesellschaften gibt es die radikale Kräfte und es gibt beide Gesellschaften auch die friedliche Kräfte. Und eigentlich ist ziemlich einfach zu sagen, dass pro-israelisch und pro-palästinensisch zu sein, ist eigentlich das Gleiche, weil ich gebe so ein ziemlich banales Beispiel. Wenn wir dann in dem Schulhof sehen, zwei Kinder, die aufeinander losgehen, und wir sehen, dass die Freundin der eins feuern der einen an und sein Gegner wird von seiner Freundin dann angefeuert. Und diejenige, die diese zwei Kinder dann anfeuern, sie machen das aus eigener Schaulust. Weil das Interesse der beiden Kinder ist, dass jemand dazwischen kommt und sie helfen, diesen Konflikt beizulegen und nicht weiter, dass sie sich gegenseitig dann Verletzungen zuzufügen. Und so ist auch die Situation, die wir jetzt erleben. Also die Fans, ich nenne das die Fans von beiden Gruppen, die feuern die Extremisten auf beide Seiten an. Man sagt, mach weiter. Aber das nicht im Interesse der Konfliktparteien. Also wünschen wir wirklich dann den Palästinenser und die Israelis, dass sie für die nächsten paar hunderte Jahre weiterhin gegeneinander kämpfen, dass sie weiterhin sich gegenseitig ermorden? Oder wünschen wir und unterstützen wir diejenigen auf beide Seiten, die einen anderen Weg suchen? Das muss eigentlich der Zielrichtung, das Kompass sein.
Nach dem 7. Oktober habe ich auch in meiner Freundesgruppe, aber auch in so vielen anderen Freundesgruppen beobachtet, dass eigentlich so die Freunde, mit denen man in die gleiche Schule gegangen ist, die gleichen Lehrer hatten, irgendwie in einem ähnlichen familiären Umfeld aufgewachsen ist, also so eine ziemlich gleiche Prägung eigentlich genossen hat, diese Worte so nie wieder so sehr anders interpretiert haben. Also die einen haben gesagt, der Schutz Israel ist deutsche Staatsräson und also stellen wir uns total hinter Israel. Und die anderen haben gesagt, nie wieder bedeutet auch, dass das halt nie wieder und eben auch nicht in Gaza nochmal passiert. Was glaubst du, warum Menschen oder ja junge Leute mit eigentlich einer ähnlichen Prägung so unterschiedliche Positionen dann beziehen können?
Also ich würde die These aufstellen, dass nicht nur junge Leute, wir haben das wirklich durchaus, wobei wir sehen schon eine bestimmte Korrelation zwischen das junge Menschen, und das übrigens nicht nur in Deutschland, eher tendieren, auf die Pro-Palästina-Seite zu sein, und etwas ältere Generationen, die eher mehr auf die Pro-Israel-Seite. Das ist auch so dieser Konflikt ist auch zum Teil in westlichen Ländern auch Generationskonflikt. Und damit will ich auch sagen, dass das ein Konflikt, der viel mehr mit unserer Gesellschaft zu tun hat und viel und weniger mit den Zuständen dort zu tun. Mhm. Also genau wie du das angeführt hast, also das, was wir gelernt haben, es geht um uns. Es gab mal eine ziemlich witzige Situation, also noch vor der 7. Oktober 23 im Kanzleramt, wo der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas war zu Gast bei damals Kanzler Scholz. Und dann wurde Abbas gefragt, was sagt er zum Holocaust? Auch ein bisschen schräge Frage. Und seine Reaktion war auch nicht besonders schlau. Er sagt, ja, was Holocaust? Die Juden hatten nur einen Holocaust, die Palästinenser hatten schon 50 Holocausts. Und gut, es gab Kritik, dass der Scholz das nicht so angemessen darauf reagiert hat und so weiter. Aber was interessant war, es gibt in Deutschland so eine Funktion, das heißt Bundesantisemitismusbeauftragter, die Person, die das macht, heißt Dr. Felix Klein. Und er natürlich qua Amt musste sich da auf diese Äußerung dann reagieren. Und ich habe mir gedacht, ja, was würde ich sagen? Er wird bestimmt das widersprechen, warum es das falsch ist oder nicht vergleichbar oder sowas. Aber er hat eine ganz andere Argumentation genommen. Er hat gesagt, was der palästinensische Präsident gesagt hat, ist uns Deutschen gegenüber unsensibel. Wir, gerade wir, das ist so schwer für uns, sowas zu hören, nachdem wir so wunderbar die Geschichte des Holocaust aufgearbeitet haben. Und das ist bezeichnet, dass diese Debatte, also was wir gelernt haben, welche Personen sind wir jetzt? Jetzt sind wir jetzt doch der Guten. Also dieses Gefühl, ich bin jetzt der Gute in der Geschichte. Und egal aus welcher Richtung, ist es einerseits verständlich, aber andererseits ist auch extrem selbstbezogen. Also muss man ein bisschen Demut haben. Ich meine, die wenigsten hier Leute, vielleicht diejenigen, die aus der Ukraine geflüchtet sind oder aus anderen Krisenregionen, wissen, was ist, dann in einer Konfliktregion aufzuwachsen. Was das bedeutet, dieses Gefühl der Angst, das Bild des der anderen Seite, Vorurteile und so weiter. Das sind, muss man das nicht, Leute, die aus der Region nicht kommen, oder aus der Konfliktregion kommen, nicht heilig sprechen. Aber ich denke, es ist gut, erstmal, wenn man in so einer Region nicht aufgewachsen ist, nicht zu arrogant auftreten, sondern wirklich versuchen zu schauen, erstmal zu klären, dass, sich selbst klar zu machen, es geht nicht um mich, sondern es geht um die Menschen dort. Es geht nicht um die Frage, wie gut oder schlecht ich bin, sondern wenn ich schon was positiv machen will, dann wie kann ich den Menschen vor Ort unterstützen, damit sie dann zufrieden kommen. Und deswegen denke ich, dass, also zu deiner Frage, sehe ich auch so diese selbstbezogene Aktivismus überall, aber auch natürlich auch bei jungen Menschen, das sieht man in sozialen Medien die ganze Zeit, posten, liken, sharen, der aber dahinter eigentlich nicht viel steht. Also jetzt pauschalisieren, es gibt natürlich die Ausnahmen.
Wir drehen uns schon die ganze Zeit um den Begriff Staatsräson. Wie interpretierst du das, den Begriff, und magst du den Begriff?
Also einmal ist es, also kann man auch, ich habe ein sehr langes Kapitel darüber geschrieben, die Geschichte und was. Und ich denke, kann man das aber auch ziemlich verkürz machen. Also letztendlich, es ist nicht der Begriff, dass das Problem ist. Also das, übrigens der letzte Besuch von der Kanzler Merz in Israel, erste als Bundeskanzler, da hießen die Schlagzeilen, ja, Merz war in Besuch in Israel und er hat nicht einmal das Wort Staatsräson gesagt. Und rief mich der Meinungsredakteur von der Süddeutschen Zeitung an und sagte, ja, Herr Mendel, das ist doch also eine ganz große Nachricht. kannst du uns einen Kommentar schreiben, einen Meinungsbeitrag analysieren, was jetzt bedeutet für die deutsch-israelische Beziehung, ein Bundeskanzler war in seinem Antrittsbesuch in Israel und das Wort Staatsräson ist nicht einmal vorgefallen. Ich sage, okay, ich schaue mir das an. Ich lese seine Statements von März auf der Pressekonferenz und in Yad Vashem und so weiter. Und tatsächlich hat Staatsräson nichts gesagt. Er hat gesagt, Wesenskern, die Beziehungen zu Israel gehören zu Wesenskern der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe mir in dem Moment auch gedacht, okay, diejenigen, die die Aufgabe haben, die Dolmetscher von Deutsch ins Hebräisch zu übersetzen, wäre ich an deren Stelle, würde ich ein anderes hebräisches Wort dafür für Staatsräson oder Wesenskern finden. Vermutlich fordert es das Gleiche hinaus. Und wenn er dann weder Staatsräson noch Wesenskern, dann hat er gesagt, die deutsch-israelische Freundschaft aufgrund der Vergangenheit ist ganz wichtig. Jetzt ist auch was komplett geändert. Also ich denke, was ich darauf hinaus will, das Problem ist nicht ein Wort, sondern das Problem ist das Konzept. Und das Konzept ist, wir stehen hinter der israelischen Regierung. Und ich bin der Letzte, der dafür plädiert, die Geschichte sozusagen zu beseitigen oder den Teppich zu kehren und das tun, als ob Deutschland und Israel ein Verhältnis haben, genauso wie Deutschland und Nigeria oder weiß ich nicht, oder Puerto Rico oder Norwegen. Natürlich, wir sind, wenn wir wollen oder nicht, Israel und Deutschland sind historisch in eine sehr verquirlte Art und Weise verbunden. Ich weiß nicht, es ist schwierig, die Frage zu beantworten, ob ohne den Holocaust wäre der Staat Israel oder nicht. Jedenfalls, große Teil der heutigen Staatsbürger Israel sind Nachkommen von Holocaust-Überlebenden. Es gibt noch relativ viele Holocaust-Überlebende, die dort leben. Und das prägt natürlich die Beziehung. Und kann man nicht tun, als ob Israel ist genauso wie jedes andere Land zu Deutschland. Aber draus die Folge zu nehmen und sagen, ja, dann stehen wir unter jeder israelischen Ministerpräsident, ist, denke ich, ein falscher Rückschluss. Also ich glaube, in dieser Zeit, wenn man so will, diese Staatsräson oder Wesenskern oder Freundschaft oder you name it, bedeutet, auf der Seite der israelischen Opposition zu stehen, auf die Seite der israelischen Menschenrechtsorganisationen zu stehen. Das wäre eine Politik, die zugute der Menschen in Israel steht. Und in diesem Kommentar, das ich tatsächlich zu der Süddeutschen Zeitung geschrieben habe, ich habe gesagt, ist mir völlig egal, ob er Wesenskern oder Staatsräson gesagt hat, aber doch, ich sehe das eine verpasste Chance. Warum hat er sich mit dem Ministerpräsident Netanyahu getroffen, aber nicht, warum hat Kanzler Merz keine Zeit gefunden in seinem Terminkalender für zweistündige Treffen mit israelischen Menschenrechtsorganisationen? Also das wäre viel wichtiger, als ob er der eine oder andere Begriff benutzt hat.
Unser Gespräch neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Eine Frage habe ich aber noch, weil du ja auch der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank bist. Wie machen wir mit unserer Erinnerungskultur weiter? Also was sind die nächsten Schritte? Wie schafft man wieder mehr Begegnungsorte?
Gut, große Frage zu Ende. Ich würde aber nicht mit der Vergangenheit, sondern erstmal mit der Gegenwart, mit der Binnenperspektive anfangen. Und wir sind gerade so in einer Limbo-Zeit, die erstmal zwei Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind hinter uns. In einige wenige Monate sind zwei weitere Landtagswahlen. Das sieht nicht so gut aus, um das irgendwie milde zu formulieren, was die AfD angeht. Also die Umfragen deuten darauf ein, dass sogar vielleicht die AfD eine absolute Mehrheit in einem von diesen Landesparlamenten auch bekommt. Und das ist auch ein Moment, wo ich denke, also dass auch Institutionen wie die Bildungsstätte Anne Frank oder die ganze Einrichtungen, die mit Erinnerungskultur zu tun haben, haben auch eine Verantwortung. Denn letztendlich das Problem mit der AfD ist sehr vielfältig. Also in ihr kulturelle Konzepte, in ihr wirtschaftliche, in ihr Menschenbild und so weiter, aber auch die AfD verkörpert das aus der Geschichte nicht gelernt zu haben. Also dass diese Absage als alles, was in der Bundesrepublik aus der Vergangenheit gelernt wurde, wie sie dann auf neue setzen, zum Startpunkt. Ich will jetzt nicht so polemisch sagen, auf Start 1933, aber auf jeden Fall in eine ganz andere nationalistische Bewusstheit, was auch die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und eine Frage, die ich mir zunehmend stelle, ist, also ob es ein weiter so aus der Sicht der Gedenkstätte und Gedenkeinrichtungen ausreicht. Also ob wir dann unsere Konzepte noch verändern müssen, ob es noch was braucht, außer unserer Arbeit, wo wir dann junge Menschen, aber auch natürlich nicht nur junge, weil diejenigen, die AfD wählen, sind Erwachsene. Wie erreichen wir die? Und was in unserer Arbeitsweise bisher vermutlich nicht gut funktioniert hat? Welche Leute haben wir nicht erreicht? Haben wir vielleicht zu sehr mit der erhobenen Zeigefinger gearbeitet? Sollen wir neue Konzepte entwickeln, die viel mehr auf Augenhöhe basieren? Nicht moralisierend, sondern die Leute so abholen, wo sie sind, die sie ernster nehmen. Vielleicht, ich will jetzt nicht so zu sehr ausführen, aber auch die Leute vielleicht brauchen in diesen Zeiten eine zusätzlich zu der Verantwortung und die dunkle Zeit der Vergangenheit auch positive Momente in der Vergangenheit als Identifikationsmomente, die aber nicht solche, die die AfD meint, sondern das wir meinen, die mit der Demokratietradition zu tun, mit Erfolge der Migrationsgesellschaft. Also das sind alle Gedanken, die mich wirklich in meinem Alltag beschäftigen, und ich versuche sehr, das in Form von Konzepten und konkreten Projekten zu gießen. Aus dem einfachen Grund, dass ich nicht in 10 Jahren meine Kinder dann erklären muss, warum wir nichts gemacht haben, als es das passierte.
Das sind sehr interessante Gedanken. Punkte und Ansätze. Und als erstes schicken wir dann unsere Hörerinnen und Hörer bei dir in der Bildungsstätte Anne Frank vorbei.
Gerne.
Und du darfst dir einen Musikwunsch äußern. Du darfst einen Musikwunsch äußern und ein Lied wünschen.
Also da wir zu diesem Podcast viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer haben, will ich die Gelegenheit nicht verpassen, ein altes Stück zu geben, die in meiner Kindheit war. Vermutlich diejenigen, die so in die 90er oder 2000er Jahre geboren sind, noch nicht gehört, von einem großartigen Songwriter, Künstler Leonard Cohen, ein kanadischer, jüdischer Songwriter. Und er hat geschrieben und gesungen, Everybody Knows.
Ein sehr guter Musikwunsch. Ich kenne ihn auch, obwohl ich später geboren bin. Und wir freuen uns, dass wir den jetzt hören. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke euch.
Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor. the rich get rich, that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows. Rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes.